Geliebte in unserem Herrn Jesus Christus, ich begrüße euch ganz herzlich. Geht es somit? Und ich spreche Schriftsprache. Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Ich danke Phil Wasem, dass er mich angefragt hat, um hier Ferienablösung zu machen. Er hat gewusst, dass man mich beschäftigen muss, damit es mir gut geht. Danke für den herzlichen Willkommen hier bei euch, liebe Geschwister, für die Umarmung, für die Begrüßung. Und jetzt muss ich euch sehr enttäuschen. Ich werde nämlich jetzt nicht den Psalm 16 auslegen, sondern ich erzähle euch jetzt, wie es mir ergangen ist. Dieser Psalm hat mich schon seit Jahren immer wieder sehr angesprochen. Und bei vielen Versen kann ich sagen, ja genau, das habe ich so erlebt. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, das gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei mir, bei dir. Das ist natürlich nicht immer so bei mir. Aber in den letzten zwei Tagen, das werdet ihr dann nachher hören. Und dann den letzten Vers lese ich noch. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Ich bin ja Hans im Glück. Wirklich. Dank dem treuen Herrn. Und dann dachte ich, ja, wie soll ich diese Predigt ausarbeiten? Und ich kam einfach nicht weiter. Und dann hat mich einfach die Frage bewegt, dieser Psalm ist ja ein Lobgesang von David. Ein Loblied auf Gott, er spricht nur du und nicht von sich. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wer ist denn dieser David? Darum ist eigentlich jetzt David das Thema. Wir wollen jetzt gemeinsam David ein wenig kennenlernen. Ich habe 7 Punkte, aber keine Angst, ich bin dann vor 12 Uhr fertig. Als erstes, sein Name. Ein Name hat doch einfach eine Bedeutung. Jeder Name hat eine Bedeutung. David bedeutet Geliebter, Geliebter Gottes. Der Name gehört zu unserer Identität. Kürzlich habe ich im Fernsehen gesehen, dass in China die Uiguren sollten eigentlich ausgelöscht werden. Ihre Kultur soll verschwinden, ihre Identität verschwinden. Sie haben Leute in Umerziehungslager gestellt. Ich habe Männer gesehen, an Ketten gebunden. Die Chinesen wollen die Uiguren auslöschen. Sie nehmen ihnen die Namen weg und ersetzen sie durch Zahlen, also wie im KZ, zur Nazi-Zeit. Und das hat mich dann schon sehr betroffen und fast ein bisschen ängstlich gemacht. Aber wisst ihr, das ist schon so ein Hinweis auf die Endzeit, wenn dann der Antichrist die Herrschaft übernimmt, dann wird er unsere Namen auslöschen. Und will uns nur noch einen Code oder eine Zahl geben. Das nur so als bitterer Start. Jetzt noch zum Namen. Kennst du die Bedeutung deines Namens? Schön, dass die meisten die Bedeutung kennen. Ich kenne meine auch. Hans kommt ja von Johannes oder von Johann. Abkürzung. Heute wird ja immer alles abgekürzt. Man sagt ja nicht mehr Matthias, man sagt nur noch Tis und so. Naja, mein Name bedeutet, Gott ist gnädig. Und ich darf wirklich bezeugen, ich habe einen gnädigen Gott, sonst würde ich nicht hier stehen. Und was für David und mich gilt, das gilt auch für dich. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Du hast einen gnädigen Gott und durch den Glauben an Jesus sind wir Gottes geliebte Kinder, sind wir Königskinder, Prinzessinnen und Prinzen. Leider ist das uns im Alltag viel zu wenig bewusst, dass das unser Stand ist oder eigentlich unsere Identität. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Jesus sagt den Jüngern, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dein und mein Name ist im Himmel registriert. Gott vergisst keinen, er will auch keinen verlieren. Jesaja 49, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Der Vater im Himmel hat deinen und meinen Namen am Kreuz auf Golgatha mit dem Blut Jesu in seine durchgrabenen Hände geschrieben. David wird ein Mann Gott nach dem Herzen Gottes genannt. David war sehr nahe am Herzen Gottes. Und das kann ich dir und mir nur wünschen, dass wir immer näher an Gottes Herz kommen. In Offenbarung 3,5 heißt es, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Zweiter Punkt, der Vater von David. Das mache ich jetzt kurz. Der heißt Isai, kommt aus Bethlehem, ein Ephraiter, eher im Hintergrund. Und doch, wenn ich dieses Wort lese, Isai und Bethlehem, da kommt mir schon Weihnachtsstimmung auf. Darum begegnen wir hier auch mitten im Alten Testament schon Jesus. Und Jesus hat den damaligen gelehrten Theologen gesagt, suchet in der Schrift, denn sie ist, die von mir zeugt. Suchet in der Schrift, dann werdet ihr mir begegnen. Und das macht mich immer wieder glücklich, wenn ich im Alten Testament Jesus begegne. David wurde in Bethlehem geboren als König Israels. Jesus wurde in Bethlehem geboren als König der Juden, als König aller Könige. David stammt aus einfachen Verhältnissen, Jesus ebenso. Sohn eines Handwerkers, seine Jünger waren Handwerker, Fischer. Die ersten Menschen bei seiner Geburt waren Hirten, sein Bett war eine Futterkrippe. Einfacher und bescheidener hätte Gottes Sohn nicht Mensch werden können. Reitend auf einem Esel in Jerusalem, auf dem Lasttier der armen Leute. Jesus hatte kein Privateigentum, kein Privatleben. Und ich lege Jesu Worte in Davids Mund, ich und der Vater sind eins. David war Gott fast so nahe wie Jesus seinem Vater. Wie war Davids Verhältnis zu seinem Vater und das Verhältnis von seinem Vater zu ihm? Darüber könnten wir jetzt spekulieren. Vielleicht war David als jüngster Sohn von diesen 8 Söhnen quasi eine billige Arbeitskraft für ihn. Er hütete die Schafe und Ziege weit draußen auf dem Feld. Aber das war kein harmloser Job. Er musste mit wilden Tieren kämpfen. Mit Gottes Hilfe. In den harten Herausforderungen seines Lebens wuchs seine Gottesbeziehung. Ein kleines Beispiel aus meiner Lehrzeit. Ich habe Konditor-Konfiseur gelehrt. Im dritten Lehrjahr, etwa 3 Monate vor der Lehrabschlussprüfung, sagte der Lehrmeister zu mir: Hans, wenn du noch könntest, dann verjuflichest du. Weil ich so ein bisschen ein Tatteri bin. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nimmt es mich Wunder, ob es einen Gott im Himmel gibt. Und dann habe ich 3 Monate lang vor der Prüfung jeden Abend vor dem Einschlafen gebetet: Lieber Gott, schenk mir am Prüfungstag, dass ich ruhig sein kann. Und an dem Morgen, als ich in die Backstube trat, oder schon als ich aufgestanden bin, hatte ich eine Ruhe in mir wie vorher und nachher nie mehr. Ich bin auch jetzt nicht so ruhig wie damals. Das war für mich ganz klar. Gott lebt. Nun sendet Gott den Propheten Samuel zu Isai, um einen von seinen 8 Söhnen zum angehenden König zu salben. Die Salbung musste geheim und durch ein Opferfest getarnt geschehen. Isai, hat der David vergessen? Oder hat er gedacht, ach, der ist zu jung, der kommt doch nicht in Frage, auf keinen Fall. Oh, mein lieber Isai, da irrst du dich sehr. Jetzt kommen wir noch zu seinen Brüdern. 7 Brüder hatte er. Ja, der Isai hatte eine geballte Ladung Manpower. Jetzt hoffe ich finde das wieder. Ja. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Doch der Herr sagte zu ihm: Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem ins Herz. Als Samuel dort war und all die 7 Söhne inspiziert hatte und bei jedem sagte Gott, nein, 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 da musste sich Samuel fragen, ja, habe ich nicht gut gehört? Habe ich Gott falsch verstanden? Doch, doch, du hast gut gehört, aber du hast nicht gut gesehen. Du brauchst eine Brille, eine geistliche Brille, damit du eben richtig siehst. Das ist wieder eine wunderbare Bibelstelle hier. Ein Bibeltext, der sich durch die Schrift selber erklärt und auslegt. Das macht mich immer so froh. Da muss man gar nicht so viele Worte machen. Einfach das Wort Gottes aufnehmen, hören und gehorchen. Dann passiert was. Also, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Samuel und Isai waren ja beide gläubige Männer und beide sahen daneben. Geht es dir und mir nicht oft auch so, dass wir nicht gut sehen, dass uns eine geistliche Brille fehlt? Ja, Gott möchte uns geöffnete Augen des Herzens geben, damit wir Menschen und Situationen mit Gottes Augen sehen. Wie Paulus für die Epheser betet: Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welches da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes. Und jetzt noch wieder eine Stelle zum Schmunzen. Nun steht der Samuel da und stellt die Frage, sind das der Knaben alle? Sind das alle deine Söhne? Da hat Gott zu mir gesprochen und mir gesagt, schau mal, wie wichtig es ist, dass wir nachfragen. Meine liebe Frau Luise hat immer sehr viele Fragen gestellt und manchmal hat es mich ein wenig genervt. Aber sie hat dann auch mehr gesehen und wusste mehr als ich. Oder etwa meine Chefin in Bern hat etwa an einer Teamsitzung gesagt, es gibt keine dummen Fragen, also nur Mut zum Fragen. Da hatte ich eben oft nicht so den Mut, ich bin nicht so ein Mutiger. Aber wir dürfen und sollen, Gott dürfen wir alle Fragen stellen. Hätte Samuel nicht nachgefragt, hätte er Gottes Auftrag nicht ausführen können. Da ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender, junger Mann, braun gebrannt und hatte schöne Augen. Gott sagt, das ist er, salbe ihn. Jesus sagt, wir lesen in Matthäus 19, viele, die jetzt einen großen Namen haben, leider heiße ich großen, aber das sagt ja nichts. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort die Ersten sein. Wieder haben wir eine klassische Schriftauslegung durch die Schrift. Gottes Wort spricht für sich selbst. Den letzten der 8 Söhne, Isais, hat Gott auserwählt. Paulus hat zum jungen Silas gesagt, niemand verachte deine Jugend. Gott steht zur Jugend und ich bedauere, dass Stimmrechtsalter 16 nicht durchgekommen ist. Meine Güte, wie sind wir noch veraltet? Die Jugend ist doch unsere Zukunft. Jesus steht auch zu den Kindern. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Und uns Erwachsenen und Alten, sagt er, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Da haben wir ja das Beispiel. Schaut dieses Kind an. Also wir sollen so werden wie er oder es. Mutig, unvoreingenommen, voll Hoffnung, voll Vertrauen. Wie schnell sagen wir doch, der ist zu jung, der ist zu alt oder zu unerfahren, zu ungebildet. Etwa wie bei Altbundesrat Adolf Ogge hieß es auch, sein Schulsack sei zu leicht, kein Akademiker. Er stammte auch aus bescheidenen Verhältnissen, Sohn eines Försters und Bergführers aus dem einfachen Kandersteg. Es hieß wenig gebildet, aber er war nicht eingebildet, sondern bodenständig, einfach und bescheiden. Er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern das Wohl des Volkes, das Wohl des Ganzes. Des Ganzen. Darum haben wir ja jetzt diese wunderbare Neat, oder? Ja, wie David kam auch er von ganz unten nach ganz oben in unserem Land. 4. Punkt. Davids Aufstieg, seine Karriereleiter, also nur kurz, vom Schafhirten zum Harfenspieler und Musiktherapeuten am Königshof, dann zum Waffenträger, zum Bodyguard vom König. Dann wurde er Heerführer, Kommandant der Armee, nächste Stufe Schwiegersohn des Königs und dann selber König und Wegbereiter des Königs aller Könige, Jesus Christus. Darum nennt ja die Bibel Jesus Sohn Davids, Nachkomme Davids. Und Jerusalem heißt die Davidsstadt. Leider habe ich mein Israel-Fähnli nicht gefunden, sonst hätte ich euch jetzt den Davidsstern noch gezeigt. Also, wir sind jetzt am Höhepunkt von Davids Leben angelangt. Und jetzt kommt fünftens sein Fall. Alles im Leben hat zwei Seiten. Wo Licht ist, gibt es Schatten. Wo viel Licht ist, gibt es oft viel Schatten. Ich will es kurz machen. Nur kurz Davids Sündenregister auflisten. Er führte Kriege und hatte viel Blut an den Händen. Darum durfte er den Tempel nicht bauen. Er hat die Ehe gebrochen. Er war Verleugner und Mörder. Er hatte viele Frauen. Er war nachlässig in der Kindererziehung. Und einmal in seinem Stolz wandte er sich gegen Gottes Willen und ließ die Truppen zählen. Und als Folge davon mussten 70.000 Menschen an einer Pest sterben. Wahrlich ein happiges Sündenregister. Wie ging David mit dieser dreifachen Sünde um, mit Ehebruch, Leugnung und Mord? Er versuchte es ungeschehen zu machen, aber das ging nicht, weil Bathsheba schon schwanger war von ihm. Er versuchte seine Vaterschaft zu leugnen. Uriah ging nicht auf sein Angebot ein, zu seiner Frau zu gehen. Darum schickte David ihn an die Front und er wurde dort umgebracht. Und dann dachte wohl David, so, jetzt ist die Sache erledigt, alles in bester Ordnung. Aber mit Sünde und Schuld und Unrecht lässt sich gar nicht gut leben. Ich lese aus 2. Samuel 11 am Schluss. Als Bathsheba hörte, dass Uriah gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Mindestens 9 Monate oder eben mehr musste David mit dieser Schuldenlast leben. Hören wir, wie es ihm da ergangen ist. Ich kann nicht alles lesen, aber doch einiges. Herr, erbarme dich über mich. Denn ich weiß weder aus noch ein. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin. In Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld verzehrt alle Kräfte, lähmt meine Glieder. Wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. Und so weiter. Mit Schuld und Sünde lässt sich nicht gut leben. Wir kommen zum sechsten Punkt, seine Buße. Und wir sehen, wie Gott, was Gott als bester Seelsorger, wie er vorgeht. 2. Petrus 3 heißt es, Gott hat Geduld mit euch und mir. Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren gehe. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Auch David, auch du und ich, wir sind alle im gleichen Boot. Und nun eine Geschichte. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Ein reicher und ein armer. Der Reiche hatte viele Schafe, viele Rinder. Der Arme hatte ein einziges Schaf und er liebte es und pflegte es. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Da wurde David vom Zorn gepackt und brauste auf: So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hatte. Dann sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Du, ja du, David, bist der Mörder Urias. Was sagt Gott zu einem solchen Sündenregister, zu einer solchen Situation? Jesaja 1, 18: Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich wie Scharlach ist, soll sie doch wie Wolle werden. Und Römer 5, 20: Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. David musste sein Todesurteil über sich selber aussprechen in dieser Geschichte. Das ist der Punkt. Er hätte eigentlich sterben müssen. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben. Du musst nicht sterben. Meine Güte. Das gilt dir und mir. Eigentlich haben wir alle den Tod verdient. Tod ist der Sünde Sold, unser leiblicher Tod. Aber wir sollen nicht den ewigen Tod sterben müssen. Dir und mir hat der Herr vergeben. Es ist schon vorausgeschehen. Deine und meine Schuld hat der Herr auf Jesus gelegt. Unser Schuldbrief, unsere offenen Rechnungen hat der Herr ans Kreuz geheftet. Und der Reformator fragte nach einem gnädigen Gott. Und er hat ihn gefunden in Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Dort und nur dort finden wir einen gnädigen Gott. Aber wir müssen und dürfen hingehen und dieses Geschenk annehmen. Das heißt, Schuld bekennen, anerkennen: Ich habe gesündigt. Ich möchte abschließen. Ich schenke euch jetzt den Punkt 7. Den gebe ich euch als Hausaufgabe. Ihr dürft jetzt dann den Psalm 16 für euch durchlesen und das noch ein wenig nachklingen lassen. Dann habt ihr hinter diesen Psalm 16 seht ihr dann auch noch die Biografie von David. Also, vielleicht kennen mich nicht alle, die hier sind. Macht auch nichts. Das wird ja wohl auch meine letzte Predigt sein hier. Gott weiß es. Ich bin ja ein älteres Semester und meine liebe Luise ist vor ziemlich genau 4 Jahren in die obere Heimat heimgegangen. Als ich dann in ihrem Schreibtisch Sachen durchsuchte, ist mir ein Blatt in die Hände gekommen. Da hat Luise, ich glaube, etwa 4 Punkte aufgeschrieben über mein Leben, positive Punkte, gute Noten. Und dann waren unten etwa 3 Linien, da waren keine guten Noten. Das hat mich sehr getroffen. Was mache ich jetzt damit? Ich kann nichts wieder gut machen. Ja, Versäumnisse und weiß nicht was. Und dann ist etwas passiert. Ist mir bewusst geworden, der Herr hat dir vergeben. Jesus hat bezahlt für all das. Dann habe ich das Papier genommen und verbrannt, damit der Teufel mich nicht an der Nase herumführen kann. Jetzt komme ich noch zu einem zweiten Erlebnis. Das ist noch schlimmer. Während meiner Predigtvorbereitung, ich habe noch nie so viele Blätter vollgeschrieben und bin einfach nicht vorwärts gekommen. Ich bin stecken geblieben an dieser Geschichte von David und wie Gott mit ihm Seelsorge getrieben hat. Ich habe noch selten oder nie in meinem Leben Gottes Wort so als Schwert des Geistes erlebt. Das Schwert des Geistes, das Seele und Leib trennt. Und es war vorgestern am Morgen, so beim Erwachen, eigenartig, ich hatte das Gefühl, Gott deckt etwas auf. Er nimmt eine Decke weg oder einen Schleier. Und was kommt da zum Vorschein unter diesem Schleier? Ich weiß fast nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss es sagen, wie ich es aufgeschrieben habe. Er zeigte mir einen Schleier, der zwischen mir und dem EGW-Gesamtwerk und vor allem der EGW-Leitung lag. Verursacht durch eine heimliche Kritik an der Leitung des EGW, verursacht durch die Schuldenlast vom Verkauf vom Schloss Hünigen. Das konnte ich einfach nicht irgendwie akzeptieren und das hat in mir so eine Kritik gegeben, so ein Geist der Kritik hat sich da in mein Leben gelegt. Und vorgestern hat Gott diesen Schleier gelüftet und weggenommen und ich musste sagen, ja, ich habe gesündigt. Es tut mir leid. Darum darf ich jetzt hier stehen und euch das sagen. Und ihr alle seid jetzt stellvertretend Zeugen für die Gesamtleitung vom EGW und für das ganze Werk, dass ich Buße getan habe und es mir leid tut. Und ich darf jetzt wie David wieder neu leben. Die Luft ist wieder rein. Die Liebe Gottes und sein Geist kann wieder fließen. Sag ihm alles, was dich quält. Sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib ihm dein Herz und lass ihn ein. Ich habe mir gestern noch ein Gebet aufgeschrieben. Jetzt habe ich, weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Ja, dann muss ich es halt einfach so. Ich sage dann nach dem Gebet Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mir ganz neu begegnet bist durch dein Wort. Dein Wort ist Kraft Gottes, die vermag zu scheiden und zu trennen, aufzudecken, aber auch hinführen zur Erlösung, zum Heil, zur Vergebung, zur Versöhnung. Und ich danke dir, dass ich jetzt auch hier als begnadeter Sünder stehen darf. Und ich bitte, Herr, nimm weg jeden Geist von Kritik in mir und in uns allen, damit dein Geist und deine Liebe ungehindert unter uns wirken kann. Danke, Jesus. Du, Herr, ja, wie lieb hast du mich. Wie lieb musst du mich haben. Danke. Alle Ehre sei dir. Amen.